sagen, haben Sie noch nicht gehört, dass das Atemzentrum in besonderer Weise angeregt wird durch das Licht? Und wenn wir in der Früh beim Aufmachen das Licht ankurbeln, so ist es auch ein Ankurbeln des Atemzentrums und der vertiefte Atem schenkt uns dann natürlich wieder Wachheit.
An wen haben Sie die Frage gestellt?
Ja, ich meine an Sie.
Bitte?
Ich meine an Sie.
An Sie. An mich?
Ja. Aber bitte, es war auch eine Ergänzung.
Ja, ich bin nicht zerebral zuständig.
Dann ja. Nehmen Sie es als eine Ergänzung.
Ja.
Das Licht gibt eine besondere Wirkung auf das Atemzentrum. Das Atemzentrum kriegt erhöhte Tätigkeit, der tiefe Durchatemzug schenkt uns Wachheit.
Ja, Professor Kubitz.
Unter anderem, als zusätzlich.
Ja, ich weiß nicht, auf welche Untersuchungen Sie sich berufen, aber ich möchte das ein bisschen relativieren. Und zwar hat man ja auch mit dem Licht auf die Schlaf-Wach-Modulation Untersuchungen gemacht und hat zuerst, gerade in diesen Bunkerversuchen, ja einen sehr großen Reinfall erlebt, weil nämlich gar nichts passierte. Obwohl man doch weiß, dass der Wechsel von Tag und Nacht, also von Licht und Nichtlicht, praktisch diese Kernfunktion steuert. Und man war also erstaunt, dass man praktisch überhaupt keine Erfolge hatte, dass man da mal nichts machte, bis man mit sehr hellem Licht heranging. Und es hat sich also gezeigt, dass man Mengen von mindestens 4000 Lux brauchte, um tatsächlich steuernd eingreifen zu können. Nun weiß man ja, das Licht können wir ja praktisch nur über die Retina aufnehmen. Und das ist auch übrigens sehr interessant, dass zum Beispiel blind geborene Kinder praktisch den Rhythmus nicht triggern. Und dass es erst sehr lange dauert, bis man über nun andere Faktoren sie in den sozialen Rhythmus, 24-Stunden-Rhythmus reinkriegt. Kinder, die blind geboren sind, haben also praktisch nicht die Lichtinformation über die Retina und zum Nucleus suprachiasmaticus. Aber das ist der einzige Eingang. Und es gibt keinen unmittelbaren Einfluss des Lichtes auf zum Beispiel den unteren Hirnstamm mit seinen Atemfunktionen. Aber was natürlich viel wichtiger ist, ist, dass wir, wenn wir morgens erwachen, uns Licht machen, dass es zu einer allgemeinen Stimulation führt, zu einer Stimulation, die die gesamte retikulare Struktur erfasst, in deren Bereich, Randbereich ja auch die Atmung einbezogen ist, sodass die Atmung ohne Zweifel durch die Gesamtaktivierung mit beeinflusst werden kann. Aber ich kenne keine Arbeit und ich kenne halte es auch für äußerst unwahrscheinlich, dass unmittelbar das Licht unter Ausschluss anderer Wege direkt auf die Atemfunktion wirkt.
Es wäre hier, und ich kann darauf jetzt auf die spezielle Frage nicht antworten, auch zu denken an die Arbeiten von Professor Holbich, der ja neben der diese zweifache Wirkung beim Auge aufgezeigt hat, nämlich auch die sogenannte energetische Funktion des Lichtes auf die Hypophyse und die Epiphyse. Mhm. Und in diesem Zusammenhang, aber wie weit hier die Atmung involviert ist, das kann ich Ihnen in dem Moment nicht sagen vom physiologischen her, da sind andere Leute kompetent.
Die Doktoren der Atemkongresse, Dr. Muha und andere, ja, haben das eben erforscht.
Ja, bitte. Ja, wenn Sie gleich hingehen und vielleicht dort stehen bleiben zum Mikrofon und ziemlich nahe ans Mikrofon herantreten, damit man es versteht.
Ich habe 3,5 Fragen. Die eine betrifft Rhythmus, die zweite Regelmäßigkeit Lebensrhythmus und die dritte Stress und Stress im Krieg. Zur ersten Frage. Ich bin von.
An wen Sie immer den Namen des Referenten nennen, an den Sie die Frage richten wollen.
Ich nehme an, dass Herr Professor Kubitschki da am ehesten Auskunft geben kann. Wegen Rhythmus habe ich vor ungefähr einem Jahr von einer Psychotherapeutin erfahren, dass es in Deutschland im Schwarzwald eine Dame gibt, deren Namen ich im Moment nicht nennen kann, und die betreibt sogenannte Meridiantherapie. Und zwar soll das sich so abspielen, dass sie feststellen kann, anhand der Schlaflosigkeit in der Nacht, zu welchen Stunden jemand nicht schlafen kann, kann sie sagen, welches Organ erkrankt ist. Frage, ob Sie dazu etwas wissen. Die zweite Frage.
Vielleicht nehmen wir gleich die erste Frage, Sie können dann die zweite stellen, ja.
Also ich kann Ihnen dazu sagen, es gibt keine mir bekannte Arbeit darüber und es fällt mir auch ein bisschen schwer, diesen inneren Zusammenhang in einer solchen Weise zu sehen. Es ist mit den Biorhythmen natürlich auch sehr viel, ich möchte schon sagen, auch ein bisschen Schundluder getrieben worden. Und nicht alles, was also da behauptet wird, hält auch wissenschaftlichen Untersuchungen wirklich stand. Und da ich aber nun diese Dame nicht kenne und ich kenne auch ihre Arbeitsweise nicht, kann ich dazu keine Stellung nehmen. Nur es ist mir auch nicht plausibel genug, dass ich von mir aus eine Deutung geben könnte.
Vielleicht kann man hier Folgendes in diesen ganzen Messungen, die im Rahmen der Akupunktur und bei diesen Untersuchungen, könnte man sich vorstellen, dass bei mangelndem Schlaf eine geringere Leitfähigkeit an gewissen Zentren oder erhöhte ist und dass aufgrund von Erfahrungen Rückschlüsse gemacht werden. Nur kommt hier ein Punkt herein, dass sehr viele etwas vorgeben, das heute überhaupt von der Forschung her nicht nachvollzogen werden kann. Ob das nicht stimmt oder nicht stimmt, weiß ich nicht. Denn hier kommen oft sehr viele Faktoren hinzu, wo die Person auf anderen Wegen Informationen hat, aber eben dieses Schema dann benutzt, um die eigene Therapie zu machen. Also, ja.
Wenn ich noch ergänzend sagen darf, jeder Mensch hat in sich eine Uhr. Und diese Uhr ist ja auch mit der Drehung der Erde verbunden, also mit kosmischen Einflüssen. Und offenbar, so viel ich verstanden habe, ohne nähere Einzelheiten zu wissen, sollen da gewisse Wechselbeziehungen bestehen. Weiter kann ich nichts dazu sagen. Zur nächsten Frage, Regelmäßigkeit und Lebensrhythmus. Sie haben auf verschiedene gestörte und regelmäßige Lebensrhythmen hingewiesen. Die Frage ist, was ist gut für die Gesundheit und was ist normal? Es gibt... Mir scheint, eine gewisse Regelmäßigkeit ist zwar gut für die Gesundheit, kann aber auch schädliche Auswirkungen haben. Und wenn der Lebensrhythmus zu sehr gestört ist, ist es auch schädlich. Gewisse Dinge scheinen da auch mit dem Adrenalinstoß und anderen Einflüssen in Verbindung zu stehen. Ich möchte da zum Beispiel auch auf einen Fall hinweisen. Das war der Philosoph Kant. Der hat sehr regelmäßig gelebt, hat jeden Tag seinen Spaziergang gemacht. Wenn er irgendwo um die Ecke gekommen ist, wusste man genau, wie spät es ist. Das hat dem Manne ein hohes Lebensalter gesichert. Es hat sich aber auch geistig negativ ausgewirkt, indem eine gewisse Sturheit vorhanden war, also in Bezug auf Aufklärung, indem er gewissen Einflüssen gegenüber sich völlig verschlossen hat. Also was ist da der richtige Mittelweg?
Also was Kant betrifft, möchte ich mich zurückhalten. Allerdings kann es natürlich auch umgekehrt sein, dass er bereits in seiner Psychostruktur eine gewisse Neigung zu einer fast neurotischen Regelhaftigkeit hat, die sich dann auch darin ausprägte, dass er eben zu bestimmten Stunden loswanderte. Und damit habe ich die Kausalkette ein bisschen umgedreht. Aber Sie haben natürlich schon recht, eine Beziehung ist schon da. Nur jetzt auf das Problem selbst einzugehen, ist wahnsinnig schwierig. Denn ganz offensichtlich sind natürlicherweise Individuen ja unterschiedlichen Einflüssen auch ausgeliefert. Es gibt Stresssituationen, wo er sich eine Regelmäßigkeit gar nicht leisten kann. wo etwas passiert und er darauf reagieren muss und zu einer Unzeit aktiviert wird. Und auf der anderen Seite wäre es schlimm, wenn alleine solche Ereignisse praktisch schon tiefgreifende und dauerhafte Einflüsse auf die Gesundheit und die Lebensfähigkeit dieser Individuen hätte. Und das heißt mit anderen Worten, dass ein gesunder Abweichungen von einem rhythmischen Lebensstil durchaus vertragen kann und auch vertragen muss. Aber wenn wir uns bestimmte Erkrankte vornehmen, dann können wir sehen, dass das durchaus außerordentlich kritisch sein kann. Und als Beispiel möchte ich Epileptiker erwähnen. Es gibt eine ganze Zahl von Epileptikern, die gegenüber Abweichungen des Tagesrhythmus äußerst sensibel sind, für die bereits die Umstellung auf die Sommerzeit eine gewisse kritische Phase bedeutet und eine Verschiebung des Tagesrhythmus, wie man ihn von der Arbeit beim Übergang zu den Ferien her kennt, bereits zu solchen Krisen führen kann, dass er einen epileptischen Anfall oder gar einen Status bekommen kann. Das heißt, die Belastung, wenn sie von den entsprechenden Systemen nicht aufgefangen wird, und bei der Epilepsie ist das eben zum Teil leider nicht mehr möglich, zeigt uns, dass tatsächlich eine Belastung vorliegt, die von bestimmten Personen nicht mehr kompensiert werden können. Und als Ärzte verhalten wir uns natürlich so, dass wir einem gesunden Menschen selbstverständlich nicht neurotisieren in seinem Tagesverlauf, sondern ihn also fluktuierend existieren lassen, dass ja das auch die Farbigkeit des Lebens ausmacht. Was wäre das Leben, wenn wir nicht ab und an mal gegen unsere Uhr verstoßen würden? Aber es gibt eben auch Personen, bei denen schon ganz erhebliche Störungen auftreten können. Und denen bleibt nichts anderes übrig, als sich mit ihren Gegebenheiten praktisch zu arrangieren. Und um auf die Epileptiker nochmal zurückzukommen, die müssen sich eben tatsächlich einen sehr geregelten Lebenslauf ergeben, wenn sie wissen, dass Verschiebungen ihrer Schlafzeiten bereits zur Auslösung von Anfällen führen können.
Ganz kurze Frage an Herrn Professor Bick, ob die Hypnose auch in der Therapie bei wirklich Geisteskranken Erfolge gezeitigt hat, laut Statistik oder so, diese zwei Gehirnhälften, was da bei Schizophrenen zum Beispiel, ob man das einsetzen kann mit Erfolg.
Ja.
Das hätte mich sehr interessiert.
Ja, das ist also eine Frage, die immer wieder und sehr gern gestellt wird. Ist ganz einfach zu beantworten. A, wir brauchen zur Hypnose, zum veränderten Bewusstseinszustand der Hypnose, ein einwandfrei funktionierendes Gehirn und Gedächtnis. Dürfen also auch keine größeren Stoffwechselstörungen oder Ähnliches vorliegen. Das jedoch zum Beispiel ist bei der Schizophrenie der Fall. Ich muss allerdings sagen, während meiner Tätigkeit an einer großen Nervenklinik bzw. psychiatrischen Klinik habe ich Experimente gemacht, mit Hypnose, mit Fällen, die im schizophrenen Bereich sich bewegt haben. Ich kann nur sagen, grundsätzlich ist das zu verneinen.
Ja, der Herr hat noch eine Frage, vielleicht, dass wir die vorziehen. Und ja, entschuldigen. Ja.
Nur ganz kurz zur Frage Stress und Stress im Krieg. Mir scheint es möglich und notwendig, dass ein Mensch auch auf Stress trainiert werden kann, also dass er größere Belastungen aushält. Und vor Jahren hatte ich in der Zeitung gelesen, dass zum Beispiel während des Krieges in Israel durch die Beanspruchung viele Leute, die krank waren, während dieser Gefahr plötzlich von ihren Beschwerden geheilt waren oder befreit waren.
Ja. Professor Kugler.
Ja.
Das hat es natürlich gegeben zu den Zeiten, da Bedingungen, die das Leben schädigten oder störende Einflüsse bildeten, dadurch beseitigt wurden. Es hat Zeiten gegeben in Kriegsjahren, da mit der Reduktion der Ernährung das Übergewicht beseitigt wurde und damit Störgrößen reduziert wurden. Es musste das Rauchen eingeschränkt werden. Auch das konnte sich positiv ausgewirkt haben. Es hat aber auf der anderen Seite natürlich sehr viele Belastungen gegeben und das ist eine einseitige Betrachtungsweise, wenn man also die Stresssituationen zu schlechten Zeiten des Daseins nur für positive Folgen verantwortlich machen würde. Denn es hat auf der Kehrseite dieser Auswirkungen ganze Heere von Magenkranken gegeben und von Störungen anderer psychosomatischer Art, über die man dann einfach geschwiegen hat oder die man nicht behandeln konnte oder wollte und somit zu einer völlig verfälschten Ansicht gekommen ist. Beim Stress muss man grundsätzlich zwei Formen unterscheiden. Es gibt einen auf das Leben verhältnismäßig günstig sich auswirkenden leichten Stress, den die Forscher eben als den sogenannten Eustress bezeichnet haben. Dass dagegen aber der Distress, jedes Übermaß an einer Stresssituation schädlich ist. Wir kommen damit auf Ihre erste Frage zurück, dass ein kleines Maß von Stimulation aus der Umwelt als Stress fördernd wirken kann. Bewegungsfähigkeit begünstigt und die Adaptation des Menschen eine Reaktion auf eine Herausforderung darstellt, die zu einem Neuanpassen führt und somit günstig ist. Aber jedes Übermaß an einer Stressbelastung schädigt den Organismus und führt zweifellos nur zu ungünstigen psychosomatischen Reaktionen.
In diesem Zusammenhang muss man auch sagen, was heute in den Vorträgen klar zum Ausdruck gebracht ist, nicht diese sogenannte Vigilanz, dass im öffentlichen Leben durch dieses öffentliche Betonen gewisser Momente, nennen wir das in Tirol, hier sind die Lastwagen, dass man hier geradezu zu einer neurotischen Sensibilität jedes Autos führt. Das könnte auch unter Umständen eine subjektive Erhöhung von Stresssituationen bringen, die aber praktisch psychogen aufgepeitscht werden.
Ja, ich glaube, dabei gibt es sehr viele politische Folgen in dieser Diskussion dieses Themas. Und es ist doch ganz klar, dass eine Überlastung mit Lärm zu ungewöhnlichen Zeiten die Schlafzyklen stört und somit also ungünstige Folgen für diejenigen hat, die unmittelbar von in den Schallgrenzen liegen, sich dann mit solchen Situationen nicht abfinden können und störenden Lärm des Nachts erdulden müssen. Und von dieser Art von Stress können wir eben völlig ausklammern, das ist eine störende, gesundheitsschädigende Wirkung. Wogegen ja eben Stress in anderer Beziehung, sei es nun durch einfache Stimulation, denken Sie doch nur daran, wenn Sie zum Mikrofon gehen, dann ist das für Sie eine Stressbelastung unter Umständen, die Ihren Pulsschlag etwas beschleunigt. Und man kann bei jedem Dirigenten nachweisen, dass beim Beginn eines Konzertes sein Pulsschlag ansteigt. Aber deswegen ist es noch keine so störende Belastung, sondern für ihn eine sinnvolle Stimulation.
Ja, das waren viele Fragen, bitte. Ja.
Ich möchte Herrn Professor Pick fragen, ob er auch Erfahrungen gemacht hat an Probanden, die nur eine Gehirnhälfte haben.
Nein, das muss ich sagen, das fehlt uns zurzeit noch, aber wir sind zurzeit am Überlegen, in dieser Hinsicht Probanden zu finden.
Mhm. Dr. Ende war.
Ich frage mich mit einer Frage seit gestern herum. Letztlich steht im Hintergrund die Frage, was bin ich, wer bin ich, was ist meine Persönlichkeit? Jetzt speziell unter dem Aspekt der Ergebnisse an Versuchspersonen, bei denen der Balken durchtrennt wurde. Gestern in dem Vortrag von Professor Linke kam der Gesichtspunkt auf, dass Descartes vielleicht in jeder Gehirnhälfte zu dem Schluss gekommen wäre, ich zweifle, also bin ich. Aber das ist irgendwie unbefriedigend. Mit einiger Erleichterung habe ich den Vortrag von Herrn Bick gehört, der das Konzept darstellt, dass man sich vielleicht unter der nicht kognitiven Gehirnsphäre so etwas wie eine tiefere Persönlichkeitsschicht vorstellen kann, die, und das zeigt sich bei der Balkentrennung, dass man dann eben mit verschiedenen Persönlichkeitsschichten kommuniziert, untermauert durch Erfahrungen bei der Hypnose. Ich möchte jetzt eigentlich als Hintergrundaspekt dann noch dazu stellen, das Empfinden von vielen Menschen, das ich auch teile, dass der Mensch eine nicht materielle geistig-seelische Entität ist oder als wesentlichen Bestandteil hat, der sich dann beim Tode vom Körper trennt. Aus der Sicht würde sich ergeben, dass eine solche geistige Wesenheit, wenn sie mit dem Körper verbunden ist und der Balken durchtrennt ist, nun ein unvollkommenes Instrument hat, um sich zu äußern. Insofern ist das dann natürlich auch ein harter Eingriff gegenüber dieser Persönlichkeit, wenn der Balken durchtrennt ist. Und man kann vor allen Dingen dann mit dieser Persönlichkeit nicht mehr normal kommunizieren, weil in dem Kommunikationskanal Mängel vorhanden sind.
Ja.
Ja. Eine Frage, ja, die in dem Zusammenhang auch noch eine Rolle spielt, denkbar, dass im Falle dieser Balkentrennung diese eine Gehirnhälfte nun gewissermaßen einladet dazu, dass sich ein anderes Geistwesen sich in Art einer Besessenheit dieser Hälfte bemächtigt und dann zu völlig anderen psychischen Verhaltensweisen führt, wie das an dem einen Beispiel vielleicht erkennbar war, wo die eine Persönlichkeit mehr psychotisch war und die andere sagte, ich bin jetzt eigentlich in meinem Normalzustand und fühle mich immer verdrängt von der anderen Persönlichkeit. Man müsste das vielleicht auch mal im Zusammenhang sehen mit multiplen Persönlichkeiten. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Denkbrücken.
Ja. Ja. Wollen Sie über die multiple Personality etwas sagen? Oder soll ich was sagen?
Können Sie, ja.
Ja, also das mit der multiplen Personality, also der vielfachen Persönlichkeit, ist ein Thema, das 1976 auf dem Internationalen Kongress in Philadelphia zum ersten Mal nämlich herangetragen wurde. Und ich habe das am Rande immer wieder beobachtet. Und es ist eine Frage, die wir auch aus der Medizin, aus der Pathologie her kennen, das also am krassesten dann auftritt, wenn wir also den psychischen Dämmerzustand zum Beispiel nehmen, bei dem also der Proband, der Patient am nächsten Tag überhaupt nicht weiß, was er angestellt hat und hat in der Nacht meinetwegen ganz tolle Dinge gedreht. Ich wollte damit nur sagen, diese Dinge gibt es alle. Aber was sicher auch ich sagen kann, ist, dass also bei einem Split Brain ein derartiges Phänomen nicht auftritt. Und damit kann man auch das ausschließen, was Sie vorhin gesagt haben, dass sich da irgendwie ein anderes, nennen wir es mal Geistwesen, wir können es auch meinetwegen, wie es Burkhard Heim nennt, eine Korrespondenz nennen, dass das Korrespondierende meinetwegen in dem Falle trotzdem doch weitgehend erhalten ist. Und das andererseits müssen wir auch wissen, dass die Split-Brain-Patienten im Laufe der Zeit, wie ich schon in meinem Vortrag sagte, die Anlage scheint beidseitig gegeben zu sein, nur noch nicht entwickelt, die Entwicklung zum Teil nachvollziehen, sodass wir also dieses Phänomen niemals so ganz stark sehen wie kurz nach Operationen. Ich glaube, damit dürfte das...
Es sind hier zwei Meldungen. Professor Kubicki möchte was sagen und ja, ich am Schluss werde ich haben.
Ich wollte eigentlich nur einen Hinweis darauf geben, dieses Brain Splitting ist natürlich etwas, was es ja in der Natur auch gab, weil es nämlich zwar sehr selten Patienten gibt mit einer Balkenagenesie, die also gar keinen Balken haben, die von vornherein so angelegt sind, wie ein Patient dann nach einem Balken Splitting sein müsste. So dass man die Frage nicht nur auf den operativen Eingriff bringen kann, sondern auf die Natur selbst, die ja solche Dinge herstellt. Und immerhin ist es erstaunlich, dass ja erst außerordentlich subtile Untersuchungen aufgezeigt haben, dass da eine Differenzierung stattfindet. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass trotz der Trennung des Balkens ja beide Hemisphären nicht völlig voneinander getrennt sind. Es gibt ja im Stamm dann doch noch Möglichkeiten einer Übertragung von gewissen Funktionen, sodass eine völlige Verselbstständigung beider Seiten sicher nicht gegeben ist. Und die berichtete Patientin, die eine nun so starke Differenzierung im WADA-Test hatte, das ist sicher eine völlige Ausnahme, die sehr interessant ist, die zu denken Anlass gibt, aber die sicher nicht als ein Zeichen der Regel angesehen werden sollte.
Es geht es sicherlich noch weiter, weil man daran denken muss, dass in den Entwicklungsjahren zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr alle Möglichkeiten für die Verbindung beider Hemisphären bestehen und wir hier die natürliche Entwicklung, eine partielle Trennung der beiden Hemisphären überwinden hilft. Es gehört zur Spezialisierung und es ist das eine höchst differenzierte Vollendung. Und wenn Herr Bick mit Recht den Terminus der zerebralen Dominanzen in den Vordergrund stellt, dann darf man sich nicht allzu sehr nur auf rechts, links verwerfen, sondern man muss ja dabei erkennen, dass hinter dem ein viel weiterreichendes Prinzip steht. Es ist bei allen neueren Systemen so, dass wie in einer menschlichen Gesellschaft gewisse Strukturen die beste Leistung ergeben, wenn man Spezialisten einsetzen kann in größeren Gruppen, die dann für bestimmte Aufgaben reserviert werden, dass es sich nun erweist, dass diese Gruppen auf bestimmten genetischen Differenzen bevorzugt nun die rechte oder die linke Hemisphäre zu ihrer Ausbildung benutzen. Das steht auf einem anderen Programm, aber Sie haben ja auch gesehen, bei Herrn Bick, dass das nicht bei allen Menschen gleichermaßen zutrifft, sondern dass es eben 80% oder 95% sind, weil sich erwiesen hat, aufgrund unserer Leitungsbahnen mit bestimmten kulturellen Voraussetzungen, dass diese Differenzierung bessere Leistungsmöglichkeiten ergibt. Was aber Herrn Larchers Besonderheit in diesem Zusammenhang betrifft, ist sein Hinweis noch auf die Gegenwartszeit und das Licht der Gegenwart, das immer nur daraus resultieren kann, dass eine Information über den sensorischen Eingang in einer bestimmten komplexen Wahrnehmungsschablone dann so mit einer Schablone der motorischen Leistungsfähigkeit kombiniert werden kann, dass das Verbinden dieser beiden Etappen und die unmittelbare Zusammenfügung des einströmenden Teils mit dem ausströmenden erst das Bewusstsein einer Gegenwart ergibt und das Trennen der beiden Schenkel entweder dann die Reproduktion in der Vergangenheit oder eine Vorausschau auf die Zukunft ermöglichte, wenn eben das eine vom anderen dann nicht mehr vollständig vollzogen wird, immer aber voraussetzt, dass in dem Gedächtnis bereits die Gegenwartszeiten gespeichert werden können. Das sind also dann komplizierte Dinge, die gerade aus seinen Überlegungen sich ergeben, die aber ganz eindeutig zeigen, dass alles das nur möglich ist, so hochkomplexe Leistungsvorgänge, wenn die Übertragung in beide Hemisphären vollzogen werden kann. Und das, glaube ich, ist wieder eine Rückkehr zu den Bick'schen Resultaten in der Hypnose, wenn ja dort mit einer gewissen Reduktion der Leistung von einzelnen Dingen eine Verlagerung erzielt wird, willentlich erzielt wird, bei der es dann darauf ankommt, gestörte Ausgangsbedingungen ja meistens wieder in das richtige Gefüge zu bringen.
Ja, ich möchte hier noch etwas hinzufügen. Ich glaube, man muss heute schon offen sagen, bei all diesen Erklärungsmodellen und empirischen Daten, dass wir die Dimension dessen, was wir Bewusstsein im weitesten Sinn nennen, dass dies rein empirisch nicht zu erklären ist. Es hat auch niemand daher eine Definition des Bewusstseins gewagt, sodass die Annahme einer nicht materiellen gestaltenden Struktur ja nicht nur jetzt hier beim Menschen, sondern im Gesamtbereich heute durch Begriffe der Information und dergleichen hereingebracht wird, dass man diese Frage nicht vom Tisch weisen kann. Die weitere Frage, ob hier Wesenheiten einwirken von außen, entzieht sich dem empirischen Zugang. Aber von der Empirie her ist die Möglichkeit nicht gegeben, hier ein Nein zu sagen, weil die ganze Empirie an die Dreidimensionalität gebunden ist, sodass hier ein Nein zur Frage einer transzendenten Einwirkung oder solchen Besessenheit vom Empirischen her nicht gegeben ist. Und daher bin ich der Ansicht, dass man in dieser Frage grundsätzlich Transzendenz offen sein soll. Ja, bitte.
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Professor Bick. Sie haben ja eine sehr eindrucksvolle Erklärung über den Wirkmechanismus gebracht, wie der Mensch aus dem Wachzustand in die Hypnose kommt. Und ich habe auch verstanden, dass Sie therapeutisch Hypnose einsetzen. Können Sie was sagen zu dieser Theorie, die man also Alpha-Training oder Silver Mind Control oder so ähnlich nennt? Das heißt also, dass in einem gewissen Zustand vor dem eigentlichen Einschlafen die Lernfähigkeit, die Merkfähigkeit stark verbessert sein soll, dass auch bestimmte geistige Fähigkeiten aktiviert werden in diesem Zustand und dass man diesen Zustand gezielt ansteuern kann. Können Sie zu diesem Komplex etwas sagen? Haben Sie da Ergebnisse oder Fragen? Können Sie
ja, ich kann dazu Grundsätzliches sagen. Das Grundsätzliche, der Begriff Alpha-Training schon anfängt, oder wenn man den Begriff Alpha spricht, dann bewegen wir uns auch tatsächlich bei unseren Hirnwellen nur im Alpha-Bereich. Und den Alpha-Bereich habe ich Ihnen ja heute auch dargestellt. Er ist also bei der Hypnose mit drin, aber er ist nicht allein mittragend für den Hypnosezustand, sodass Sie schon von der Seite her sagen können, hier gibt es Unterschiede. Andererseits kann man natürlich sagen, dass der Alpha-Zustand, wenn er erreicht wird, man müsste auch da noch genaueres an Messungen machen, wie weit er sich hier hemisphärisch ausprägt. Denn wenn beide Seiten die Alpha-Aktivität da ist, wird es auch nichts mehr werden. Dann ist irgendwo, beziehungsweise wenn die Aktivitäten irgendwie gestört sind, ist da nichts mehr viel zu erwarten. Also ich glaube, dass mit diesem beruhigenden Zustand im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob hier der anwesenden Herren, ich glaube, Herr Kugler hat mal sich mit dem Alpha-Thema auseinandergesetzt und, glaube ich, auch Messungen gemacht. Und ich darf das Wort vielleicht für diese Sache erstmal an Herrn Kugler weitergeben, wie weit er diese hemisphärische Unterscheidung kennt.
Es hat bisher keinen Beweis dafür gegeben, dass bei einem längere Zeit durchgeführten Alpha-Training, Silver Mind Control oder irgendwelchen anderen Feedback-Methoden mit Alpha-Koppelung tatsächlich Lernfähigkeit verbessert worden wäre. Die große Hoffnung war immer gewesen, und es hat also insbesondere auch Hoffnungen gegeben von russischen Psychologen, selbst im Schlaf durch die Zufuhr von bestimmten wiederholten Stereotypen Reizen, zum Beispiel englische Vokabel, russischen Marinesoldaten englische Sprache schneller beizubringen. Und das hat sich dann eben nicht bestätigen lassen, dass solche Methoden zu einem Trainingserfolg führen könnten. Und es ist zu erwarten, und ich setze darauf große Hoffnungen, man hat das Alpha-Training bisher, die Silver Mind Control, nicht mit vernünftigen Kartografien untersucht. Zweifellos wird auch dabei eine Verlagerung der Kohärenz zwischen den einzelnen Hirnregionen links und rechts sich einiges herausstellen, was uns überraschen wird. Wir haben Untersuchungen, die eben zum Beispiel bei Musikern und Nichtmusikern bestimmte Verlagerungen zwischen den Hemisphären zeigen, wenn man ihnen ein Streichquartett von Mozart vorspielt, sodass also die musikalischen andere Aktivitätsformen in bestimmten Regionen bieten als nichtmusikalische. Aber beim Alpha-Training wurde das bisher nicht gemacht, müssen wir Untersuchungen abwarten.
Ich habe ganz kurz eine Frage. Ist Ihnen bekannt, Herr Professor Bick, dieses System von dem Monroe-Institut über Hemisphärensynchronisation, und was halten Sie davon?
Ja, nun, also Herr Monroe hat ja nun selbst versucht, und er kam ja eigentlich darauf, weil er selbst Out-of-Body-Erfahrung gemacht hat. Das war etwas, was also nochmal ein Thema für sich für heute Abend wäre. Außerkörperliche Wahrnehmungen. Es gibt also dieses Phänomen, wir wollen es mal so sagen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich aus ihrem Körper geistig austreten können und sehen dann ihren Körper von einer anderen Perspektive her. Das hat Herr Monroe erlebt. Und hat nun Herr Monroe angefangen zu suchen nach Mitteln und Möglichkeiten, diese Dinge
erstens mal zu forcieren und auf der anderen Seite, glaube ich, heute auch zu kommerzialisieren. Und dabei kam er nun auf die Idee, dass er gesagt hat, ich biete dem einen Ohr fünf Dezibel an, Unterschied an und die Frequenzen fünf Hertz weniger an als dem anderen und kam auf die Idee und hat also festgestellt, tatsächlich, wenn ich dem einen Ohr ein anderes Angebot mache an Schwingungen, an Frequenzen wie dem anderen, dann kommt er in einen gewissen Zustand. Aus dieser ganzen Geschichte wurde ja, wie Sie alle hier wissen im Raum, inzwischen eine katastrophale Entwicklung, die wir heute kennen unter dem Titel, Meditation aus dem Kopfhörer und Meditationszustände aus dem Kopfhörer und all dieser Unfug. Ich muss dazu nur sagen, grundsätzlich ist das Ganze außer Kontrolle geraten. Andererseits sind es keine Dinge, die wir in irgendeiner Form steuern können. Und alles, was man nicht steuern kann, ist für mich als Arzt, ebenso wie als Wissenschaftler, einfach untragbar. Das heißt, wenn sich also heute jemand so ein Gerät kauft, und Sie gehen in so ein Institut, ich habe selbst Kollegen, die im Institut waren und sich dort umgesehen haben, in Berlin gibt es sowas zum Beispiel, und auch an anderen Plätzen sind sie eingerichtet worden, haben wir festgestellt, dass es doch auf der anderen Seite ganz katastrophale Zustände geben kann, dass diese ganzen Einflüsse erstmal außer Kontrolle geraten, die Menschen, die sich diesen Dingen unterziehen, ich nannte es im Spiegel bei einem Interview ein Schlag ins Dunkle, und ich möchte dabei auch bleiben, und wenn Herr Monroe selbst mit sich herum experimentiert, hat da auch keiner was dagegen. Das bringt der andere nicht mit in Gefahr. Aber ansonsten würde ich sagen, auch diese Anlagen, auch diese Techniken, sobald es in die Technik geht, wird es gefährlich. Ich habe es Ihnen hier heute auch versucht zu demonstrieren, dass man die Dinge noch im Griff behalten kann. All diese Techniken, die entgleiten unserer Kontrolle. Und deshalb sollte also von dieser Monroe-Geschichte auch irgendwo mit Vorsicht gehandhabt werden.
Ja, wir nehmen, also Sie haben eine kurze Nachfrage, dann haben wir noch zwei Fragen. Wir müssen dann so viel, wer ist dafür, dass wir dann bis 7:30 durchziehen, die Diskussion? Ja, gut, wir ziehen bis 7:30 durch. Und vielleicht das hier noch einmal, damit ich weiß, wer sich melden will. Sie? Ja? 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 Gut. Ja. Bitte.
Herr Professor Kugler, Sie haben also nicht direkt gesagt, dass es mit dem sogenannten Alpha-Training, wir wissen vielleicht nicht den Wirkmechanismus, dass es aber irgendeine Methode gibt, die das Lernvermögen zu steigern oder gewisse Fähigkeiten im Gehirn zu verbessern, das muss doch ein Ergebnis Ihrer Forschung auch bei Ihnen sein. Das kann doch nicht so kategorisch jetzt einfach das Ergebnis sein. Da ist nichts dahinter, da der Mensch im Gehirn, da tut sich nichts, wenn man bestimmte Kombinationen anstrebt.
Soll ich das mal?
Bitte hier.
Die Antwort, die wir schuldig sind Ihnen auf die Frage, es ist wie bei all diesen Verfahren Trainingseffekte. Wenn Sie das Alpha-Training tatsächlich über 6 Wochen hindurch konsequent beibehalten, dann werden Sie möglicherweise einen Effekt davon haben, weil das also über eine Entspannung oder eine Suggestiv- oder Autosuggestivmethode dann tatsächlich dazu führt, dass Sie irgendeine vegetative Umstellung erreichen. Und die kann sekundäre Nebenerfolge natürlich haben. Aber dann gehört immer wieder dazu, dass jemand willens sein muss, sich konsequent der Methode zu unterziehen. Und da werden mir wahrscheinlich Herr Bick und alle anderen zustimmen, dass das einmalige Durchführen eines solchen Trainings völlig witzlos ist, sondern dass dann die Konsequenz der Leistung
gehört. Über Jahre.
Ja,
über bitte. Jahre. Aber Sie, darf ich vielleicht ganz kurz noch ein Wort dazu sagen? Sie wollen also unbedingt wissen, was ist los mit diesem Thema des Superlearnings. Darauf wollen Sie raus. Ich habe es also jetzt erkannt, was Sie damit meinen. Mit dem Superlearning ist es also Folgendes. Sie haben ja auch heute meinen Vortrag gehört und da lässt sich tatsächlich einiges sagen. Was macht also der Herr rumänische Lusanov, richtig, und auch die andere Dame, die Frau Professor Popoli, oder wie er hieß? Filipov, richtig, Filipov. Ich habe sie selbst mal erlebt. Ich muss nur sagen, was machen die als Grundkonzept? Die gehen doch auf mein Grundkonzept zurück. Sie machen nichts anderes, als wie sie bieten dem Gehirn noch was Zusätzliches an, nämlich in diesem Fall schöne Musik. Gucken Sie sich doch mal an, Vivaldi und was da angeboten werden soll für Superlearning. Und damit haben Sie natürlich einen Kanal frei, der natürlich dann etwas mehr Aufnahmefähigkeit hat, aber das geht auch nachher mehr oder weniger rechtshemisphärisch. Es ist kein bewusstes Lernen in dem Sinne, dass Sie sich die Vokabeln vor, so können Sie ja gar nicht lernen. Lernen Sie mal meinetwegen eine Seite Vokabel und wollen Sie dauernd wissen, ob Sie auch die Vokabel wirklich können. Das geht nicht. Sie muss also irgendwo erstmal abgespeichert werden. Und genau das ist die Möglichkeit, die die Leute gefunden haben. Da ist tatsächlich was dran, aber es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt meinetwegen dieses Superlearning mache und im Handumdreh meinetwegen 5 Sprachen lernen kann. Auch das ist, was hier schon gesagt worden ist, Trainingssache mit drin. Ja.
Ja, bitte, dann Sie.
Filipov ist die Name vergessen.
Bitte, Herr Professor Wilk. Das mag eine sehr primitive Frage sein, aber es ist meine Frage eben, weil sie mich beschäftigt. Welche Energie, welcher Impuls geht aus, welche Kraft, wenn Sie jemanden hypnotisieren, beziehungsweise, Klammer, erst recht, wenn die Technik das tut? Und was ist das für ein Kanal, dass diese Kraft eindringt? Kann sie das bei jedem oder muss ich dafür bereit sein? Das war die eine Frage. Und die andere, mich hat das auch sehr ergriffen oder angegriffen, die Geschichte mit den Pflaumen. Wenn es möglich ist, dass man jemanden eine Wertigkeit gibt in der Hypnose, da sind Würmer drin, und beim Erwachen ist dem diese Wertigkeit noch geläufiger. Weiß zwar nicht warum, aber er mag sie nicht essen. Ist das nicht eine ganz große Gefahr für Manipulation?
Ja, also gut, fangen wir bei der ersten Frage an. Sie wollten wissen, wo kommen die Energien her? Damit muss ich Ihnen erstmal primär eine Illusion nehmen. Natürlich gehört Energie dazu, zu jeder Arbeit, zu jeder Leistung, die erbracht wird. Ob das ein Künstler ist, der ein großes Bild malt, fragen Sie mal, was der Energie reinsteckt, oder ob ich eine Hypnoanalyse mache, auch da stecke ich Energie rein oder eine Hypnose. Aber eins müssen Sie wissen, der Patient, der Proband, muss lernen, hypnotisiert zu werden. Das ist die Hauptsache. Und je besser und je schneller er das lernt, je schneller kommen wir natürlich voran. Also hier ist mit der Energie zunächst mal gar nicht so viel im Einsatz. Das heißt, Sie müssen eigentlich im Grunde genommen die Energie aufbringen, dass Sie mitarbeiten. Und Sie dürfen auf der anderen Seite aber nicht so sein, und das werden Sie gleich verstehen, deshalb möchte ich das noch dazu sagen. Sie können zu mir sagen, ich komme jetzt zu Ihnen, möchte also will in Hypnose kommen. Sie wissen, Sie denken an mein Bild, an mein Schema. Wenn Sie wollen, dann sind Sie auf der rationalen Seite. Verstumpft, Vernunft, Verstand, Logik. Also, Sie können aber nicht gleichzeitig aktivieren die linke Hemisphäre und gleichzeitig reduzieren. Also Sie müssen sich für eins entscheiden. Entweder Sie wollen den Hypnosezustand erleben, dann müssen Sie sich innerlich bereit machen, müssen Ihr Willen und alles, was dazu gehört, dieses Bedürfnis des Erlebens mal reduzieren, etwas darauf verzichten, dass Sie das jetzt alles so erleben, dann kann der andere Zustand eintreten. Sind Sie dagegen vollwillentlich mit Logik, Verstand und Vernunft dabei, wollen es erleben, geht gar nichts. Ja, das ist das Paradoxon sozusagen in der ganzen Geschichte. Dann war Ihre zweite Frage nochmal in Bezug Manipulation. Auch da darf ich an mein Schema erinnern, auch da darf ich an das erinnern, was ich Ihnen heute gezeigt habe. Sie wissen, dass, und wir wissen es aus Messungen, auch nicht nur mittlerweile von mir, sondern auch Kollegen aus USA und England und Ungarn zum Beispiel, die es genau ähnliche Dinge festgestellt haben, dass nicht eine totale Reduktion auf der linken Hemisphäre stattfindet, sondern nur teilweise eine Reduktion bis auf 30%. Diese 30% reichen aber aus, um grundsätzlich, wohlgemerkt grundsätzlich, eine gewisse Form von Manipulation auszuschalten. Denn immer wieder steht ja noch ihr angeborenes Kritikvermögen, das schläft ja nur das System. Ich darf vielleicht dazu ein ganz kleines Beispiel erzählen, dass Ihnen das vielleicht noch etwas mehr vergegenwärtigt. Die Sowjetunion, da gibt es den Kollegen Platanow, der hat also folgendes Experiment gemacht. Er hat also einen Probanden in Hypnose versetzt und hat zu ihm gesagt, guck mal da drüben, der hat 10.000 Rubel hinten aus der Tasche rausgucken. Geh schnell hin und hol's. Und was ist passiert? Der war in Hypnose. Er hat in Hypnose diese sogenannte Manipulation gekriegt gehabt, er soll die 10.000 Rubel aus der Tasche holen. Was glauben Sie, was passiert ist? Der ist wach geworden. Warum? Das will ich Ihnen auch sagen. Wenn es im Westen passiert wäre, gäbe es bestimmt viele, die nicht wach geworden wären, also die nicht aus der Hypnose herausgesprungen wären, bei denen nicht plötzlich die Aktivitäten auf der linken Seite hochgejagt wären. Warum? Weil in der Sowjetunion zu dem Zeitpunkt auf derartige Delikte des Diebstahls solche empfindliche Strafen gestanden haben, die bis zum Erschießen sogar gegangen wären oder bis meinetwegen Lager in Sibirien. Und das war im Unterbewusstsein eingespeichert. Und in dem Moment, wo also für Leben, für die Gesundheit oder Leben oder sonst ein ethisches Vorstellungsbild eine große Gefahr droht, springt ihn sogar der Proband oder der Patient aus dem Hypnosezustand raus. Das heißt, ausspringen heißt, die Aktivitäten gehen hoch und die Veränderung ist weg. Ja?
Ja, also bitte, ja, Sie kommen.
Und ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Professor Bick. Und zwar hatten Sie in Ihrem Vortrag erwähnt, die Möglichkeit der künstlichen Hypnoseeinleitung. Aus anderen Berichten anderer Autoren schien mir aber bekannt zu sein, dass der persönliche Rapport von ganz besonderer Bedeutung ist. Könnten Sie vielleicht noch etwas zu der Technik der künstlichen Hypnoseeinleitung sagen?
Ja, also zunächst möchte ich nicht ganz einen Mythos zerstören. Den Mythos des großen Zauberkünstlers, der meinetwegen, es gibt ja solche Leute, die aus der Hypnose noch immer einen großen Mythos machen wollen. Die Hypnose ist was ganz Natürliches, wie Sie heute schon gehört und gesehen haben. Damit fängt es an, dass also dieser große Zauber schon mal weg ist. Andererseits spielt natürlich, das möchte ich nicht unterstellen, es gibt natürlich die Situation, dass die Persönlichkeit des Ausführenden, also des Hypnosearztes in diesem Falle, schon eine gewisse Rolle spielt. Aber das hat mit besonderer magischer Kraft oder sowas nichts zu tun. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, und ich habe es eben bei der Dame schon gesagt, der Patient, der Proband muss lernen, hypnotisiert zu werden. Was wir mit unserer technischen Einrichtung machen, ist das, was ich im Laufe von 20 Jahren in meiner Klinik systematisch aufgebaut habe. Und in den letzten Jahren dann, das ist also der Erfahrungswert von ungefähr, sagen wir mal, 160.000 Hypnosen, der in dieser Anlage drin steckt. Und diese Erfahrung, die haben wir dann in die Technik umgesetzt. Und zwar so umgesetzt, dass sie nachmimt, im Grunde genommen, was der Hypnotiseur, der normale Hypnotiseur macht oder der normale Hypnotherapeut macht. Und was die Persönlichkeit anbetrifft, so reicht es durchaus in Zukunft aus. Und ich sehe da auch eine große Chance für viele Menschen, denen bisher mit der Hypnosetherapie nicht geholfen werden konnte. Hier eröffnet sich endlich der Weg, dass ein einigermaßen ausgebildeter Kollege, der ist auch dann in der Lage, am Tag nicht einen, sondern 10 Patienten meinetwegen mal später zu behandeln oder noch viel mehr. Und wenn man dann rausgeht, und das ist die Zukunft, und gucken Sie mal die schweren Krankheiten an, die man mit Hypnose eventuell behandeln könnte, sei es die Hautkrankheiten, sei es die Erleichterung bei der Geburt zum Beispiel und vieles andere mehr. Hier ergeben sich ganz neue Perspektiven. Bisher war das alles nur an die Person des Arztes gebunden oder an die Person des klinischen Psychologen. Nehmen wir mal die zwei. Ja? Und da musste ein Guter her, der musste gut sein. Und er musste leisten, nochmal leisten, nochmal leisten. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen, warum ich auch diese Idee mitentwickelt habe. Mein Vater war auch Hypnosearzt, das wurde ja heute schon erwähnt. Und er war von Haus aus Chirurg und Frauenarzt. Und er hat sich sehr intensiv mit diesem Thema der Hautkrankheiten, aber auch des Hautkrebses befasst. Und es ist ihm gelungen, einen Fall von Hautkrebs mittels der Hypnose zum Ausheilen zu bringen, indem er diesen Mann ein Jahr lang, 365 Tage lang, jeden Tag behandelt hat. Es war eine Chance für den Mann. Der Mann hat überlebt. Er ist später am Herz-Kreislauf-Versagen, viele Jahre später gestorben. Mit der Geschichte nie wieder was gekommen. Ja. Wurde auch kontrolliert. Es war alles einwandfrei nachgewiesen. Es ist auch übrigens im Buch, was leider vergriffen ist von meinem Vater, publiziert. Ich wollte damit nur sagen, welche Chance hätten wir beispielsweise, wenn wir heute in der Lage sind und wir arbeiten an diesem Thema, welche Chance eröffnet sich für die Krebskranken, wenn man ihnen anbieten kann, A, sie vielleicht doch den einen oder anderen noch zu helfen, uns gesund zu kriegen, B, ihm die Schmerzen zu erleichtern und C, vielleicht ihn auch noch zu beruhigen. Und das alles mit einem Ding. Und jetzt stellen Sie mal im Krankenhaus hier in Innsbruck, stellen Sie sich das mal vor, wie viele Hypnoseärzte das da aktiv werden müssten. Und so macht das einer. Der betreut die ganze Geschichte. Oder zwei. Das ist machbar. Aber Sie können keine 50 oder 100 Mann mit Hypnosetherapie anstellen. Das ist die Zukunft.
Ja.
Daran arbeite ich und dafür habe ich mein ganzes Vermögen eingesetzt.
Ja, wir haben noch zwei Fragen, dann müssen wir schließen. Ja, vielleicht, dass wir dann in der Antwort etwas kürzer sind. Ja.
Herr Professor Kugler, ich wollte Sie fragen, Sie haben heute wegen der Erlebnisraufung und Erlebnisdehnung gesprochen. Und Sie haben dann auch gesagt, dass das natürlich auch im fortgeschrittenen Lebensalter diese Erlebnisraufung besonders spürbar wird. Also man merkt, dass die Zeit viel rascher vergeht. Natürlich hat das nichts mit der Zeit zu tun. Gibt es Denkschulen, die dem entgegenwirken? Gibt es da irgendwelche Ansätze, um dem entgegenzuwirken?
Schlicht und einfach, ich kann nur sagen, einmal mehr, Training. Sie müssen Trainingsleistung erbringen und Sie müssen versuchen, nun kommen wir auf die hygienische und diätetische Lebensregelung zurück, in einem gewissen Gleichmaß Ihre biorhythmischen Abläufe so zu unterstützen, dass Sie nie versäumen, täglich ein bestimmtes Trainingspensum auf sich zu nehmen. Das geht los mit dem Joggen, das geht los mit dem Lesen, das geht gut mit dem Memorieren von bestimmten Texten, mit dem Lesen von kleinen Einheiten, von Wahrnehmungsvorgängen, Kurzgeschichten. Und es gab also für Wissenschaftler immer die Gebrauchsanweisung, Literaturverzeichnisse müsst ihr lesen und auswendig lernen. Jeden Tag. Das ist die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken.
Ja, bitte.
Ja, ich habe eine letzte Frage. Ich habe gehört, man könnte unter Hypnose die Erinnerungen wachrufen bis zum 7. Lebensjahr. Ist das richtig?
Ist das an mich gerichtet? Ja, also, wieder. Denken Sie immer an mein schönes Modell. Das ermöglicht Ihnen alles. Das ist der große Schlüssel. Sie wissen, und wir wissen alle, dass ja Informationen in uns gespeichert sind. Nehmen wir mal an, hypothetisch. Ob es ganz so ist, wissen wir jetzt, könnte auch so sein, wie Burkhard Heim sagt, dass wir das nur als Umformer verwenden, diese rechte Hemisphäre. Aber wenn wir den Zugriff zur rechten Hemisphäre in irgendeiner Form uns eröffnen, und das machen wir, wenn wir die Aktivitäten auf der linken Seite reduzieren, solange uns Verstand, Vernunft, Logik und all das im Wege steht, können wir nicht. Es ist auch an mich die Frage gestellt worden, die ich nachher auch weitergeben will, ob Sie da was drüber wissen, ob das eine atavistische Entwicklung ist,
auf der einen Seite oder da kommen wir nachher noch drauf. Und dann ist die Frage die, was passiert? Wenn wir also dieses Ganze wieder reduzieren, dann öffnen wir uns wieder unser Tor und dann fragen wir, zum Beispiel, wir sagen in der Hypnoanalyse, und ich habe tausende davon gemacht, und das ist Ihre Frage nämlich, auch können Sie mein Buch nachlesen, Neurohypnose, Skalpell der Seele, da steht das alles schön drin, aber ich erkläre es Ihnen hier nochmal ganz einfach. Hier eröffnet sich für uns das Tor und wir fragen, wo führt Sie Ihr Gefühl hin? Und dann können wir anfangen. Wenn Sie jetzt sagen, nehmen wir mal jemand an, der ist 50 Jahre alt, dann gehen wir in dem Leben zurück bis zum 7. Lebensjahr. Wir können aber auch bis zur Geburt gehen. Wir können auch noch in Mutterleib hineingehen und können auch das noch erfahren. Warum? Weil im Prinzip, ganz egal wo, jedenfalls ist alles, was wir erlebt haben, in energetischem Umsatz gespeichert. Und in diesem veränderten Bewusstseinszustand der Hypnose sind wir in der Lage, diese Dinge zu reproduzieren. Da wurden Bücher, ich mache momentan gerade mit einem Kapitän ein Experiment, der eine große Reise erlebt hat und sich an nichts mehr erinnern kann, weil ihm sein Bordbuch gestohlen worden ist. Wir wollen darüber ein neues Buch schreiben. Das machen wir oft.
Ja, vielen Dank. Wir
das 7. Jahr ist keine Schwelle.
Nein, gar nicht. Das ist ein Witz. Entschuldigen Sie bitte, weil ich das brutal sage. Aber
ich noch zwei Fragen.
Das 7. Jahr wäre die Grenze, hat er gemeint. Und weiter zurück könnte man nicht gehen in Hypnose. In der Hypnose.
Damit müssen wir schließen. Ich möchte mich beim Podium recht herzlich bedanken und besonderen Dank auch an Sie für die Fragestellung und für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Und dann morgen wollen wir voll da sein. Hier sind weitere Fragen zur Hypnose. Mittags gibt es dann die Möglichkeit auch einer reichen Diskussion. Also einen schönen Abend und vielen Dank.